Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, schönen Montag oder egal welcher Tag heute ist, aber die meisten von euch sind Frühaufsteher, Frühaufsteherin. Montag, Weiberstag. Herzlich willkommen hier bei Layla Lowfire und Toya Diebel. Manchmal müssen wir unseren Namen auch sagen. Es gibt bestimmt Leute.
Du sagst das jedes Mal, Toya.
Ja,
jedes Mal. Manchmal wissen wir auch.
Du nicht, weil es gibt.
Ich sage immer Toya und dann denke ich mir so, ja, vielleicht sagst du meinen Namen ja auch.
Du, vielleicht gibt es Leute, die kennen nur dich. Und dann hören die diesen Podcast und denken, wer ist denn die alte, andere nervige Troller, die ganze Zeit redet und hier alle unterbricht?
Ich habe in der letzten Folge sogar deinen Instagram-Channel gesagt.
Wirklich?
Ja, du merkst das überhaupt nicht, ne? Ich mach die ganze Zeit, ich spiele dir die ganze Zeit den Ball zu und er kommt nie zurück, Toya. Kommt nie zurück. Und deswegen würde ich gerne heute in dieser Folge über unsere Beziehung zueinander sprechen.
Ich bin so Gegenteil von einem guten Völkerball-Spieler, Spielerin. Wenn du mir einen Ball zuwirfst, dann patsche ich den so weg einfach.
Ist das nicht so, wie man Völkerball spielt?
Nee, du musst den fangen.
Echt?
Du musst zu fangen und zurückwerfen.
Ach so, das andere war Beachvolleyball, ne?
In einem guten Gespräch. So.
Okay.
Ja. Eigentlich müsste ich den fangen, den Ball, müsste dann schön mich dafür bedanken, dass du mir den Ball so schön zugeworfen hast, müsste ich den zurückwerfen und dann hätten wir eine tolle Diskussion, einen tollen Podcast.
Ja, schade, ne? Vielleicht nächstes Jahr.
Wir sind der Volleyball unter dem Podcast.
Jetzt kommt Werbung.
Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Coro.
Bei Coro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Wie machen die das, Notoya?
Wie machen die das? Das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Punkt 1 sind vor allem die effizienten Großpackungen. Das bedeutet nicht nur weniger Verpackungsmüll, was ja einfach geil ist für alle. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Müllhaushalt zu Hause.
Und natürlich können Coro dafür auch bessere Preise anbieten, weil sie direkt vom Großhändler sozusagen das weitergeben an den Endkonsumenten. Und sie suchen immer wieder neue, individuelle und ungewöhnliche Lösungen, um das alles viel transparenter zu machen. Und deswegen lieben wir Coro.
Wir lieben Coro und vor allem liebe ich Coro für die Bio-Nut Butter Crab Salted Peanut. Oh, ich muss das schon so schwierig aussprechen. Leute, Leila, das sind, du musst dir vorstellen, also, das ist so eine knackige Hülle, ja? Wie so ein kleiner Cup aus Zartbitterschokolade. Jetzt muss ich kurz schlucken. Da drin ist ein softer Kern aus Erdnussbutter. Ist alles Bio-Qualität, ist super lecker und sogar vegan. Das wusste ich persönlich gar nicht, sehe ich aber gerade. Das ist übrigens auch praktisch für unterwegs. Ich leide ja gerade, wenn ich unterwegs bin und sehr gestresst bin, weil ich zwei sehr anspruchsvolle Menschen mit mir dabei habe, leide ich oft an so Unterzuckerung und muss so ganz schnell irgendwie was in den Schnabel reinfahren. Und dafür hat Coro geile Snacks. Da kann man sich übrigens auch so ganze Boxen nur mit Snacks bestellen.
Aber ganz ehrlich, so ein Cup hat ja auch die perfekte Größe, ne? Die kannst du einfach einmal Mund reinschieben.
Du, sind 13
niemand
Gramm.
Hat's gesehen.
Nee, niemand hat's gesehen.
Und dann kaufst du da heimlich dran.
Ja, genau. Also, das ist ja auch
so
ganz
Happen,
weich.
Oder?
Das ist das Einhappen, das ist ganz
geil.
Weich. Und Kinder kriegen das gar nicht mit.
Also ich liebe ja so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was eher, sag ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Ich mag das voll gerne. Und es gibt bei Coro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so was denkst du, was so ein halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst, ne?
Ein halbes
Hier
Kilo?
Kostet einfach,
bestimmt 20 Euro oder so. 25?
Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili, 12,50 Euro. Und das finde ich ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann ich mir gerne, gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und deswegen, also ich liebe einfach diese gewürzten, ich habe bei Coro auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, was ich auch mal ganz gut finde. Und ja. Deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznuss Packung an. Super geil, auch so abends vom Fernseher, einfach um noch was wegzusnacken.
Ja, vor allem, das ist dann praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier eine richtige Müsli-Festival jeden Morgen. Und da gibt's bei Koro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind, zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei Koro richtig.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, koro-shop.at oder koro-shop.ch. Und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Wir haben oft die Fragen tatsächlich schon gelesen, wie man so Business macht eigentlich.
Wie man ein Unternehmen aufbaut. Und diese Frage haben wir vor allem so oft gelesen, weil wir sie so oft gestellt haben.
Genau. Ich würde eher sagen, wir haben die Frage super oft gelesen und super oft ignoriert, weil uns das Thema auch interessiert.
Ja, deswegen wollten wir euch heute fragen, wie man ein Unternehmen aufbaut. Also wenn ihr es wisst, schreibt es in die iTunes-Bewertung. Nein, aber die Frage kommt wirklich sehr oft. Also ich glaube, neben wie baut man ein Unternehmen auf und ist gleichzeitig Mutter, ist das die am häufigsten gestellte Frage. Und ich finde es irgendwie so krass, weil anscheinend muss es von außen aussehen, als ob wir das richtig gut können, Toja. Mhm. Und also ich meine, du kannst es schon ein bisschen besser als ich auf jeden Fall.
Das weiß ich nicht.
Aber das ist nicht schwer.
Das weiß ich nicht.
Aber das,
Wir haben noch nie drüber gesprochen. Und ich finde das eigentlich mal ganz cool, weil letzten Endes wir beide haben eine Firma gegründet und wir beide...
Zwei verschiedene.
Wir haben nicht nur zwei verschiedene Kinder, sondern auch zwei verschiedene Firmen. Und das ist vermeintlich jetzt erstmal eine sehr gleiche Ausgangsposition, aber wir stehen schon an sehr unterschiedlichen Punkten in diesen Firmen und natürlich auch aus dem Aspekt, weil wir die Sachen auch ganz anders angegangen sind. Wir arbeiten mit verschiedenen Produkten natürlich, haben verschiedene Ansätze und deswegen finde ich das ganz interessant, mal vielleicht einen Einblick zu gewähren, wie man von dem ersten Anreiz der Idee, sage ich mal, überhaupt sich selbstständig zu machen, eine Firma zu gründen, dahin kommt, dann letzten Endes eine Firma zu führen oder zu behalten. Ne? Mhm. Das sind halt auch irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe und das können wir heute einfach mal erörtern und ich glaube, damit das ein bisschen strukturierter abläuft, will ich einfach erzählen, hintereinander, was für Firmen wir haben.
Sollen wir uns da so einen Völkerball einfach so in die Hand geben, der den Völkerball hat, der da spricht?
Der Sprachball. Nee, es gibt ja verschiedene Phasen einer Firmengründung. Und ich glaube, damit man mal sieht, wie unterschiedlich sowas ablaufen kann, dass wir die einzelnen Phasen einfach immer gegenhalten.
Ja, voll gut. Erste Phase ist die Idee.
Genau, diese Planungsphase oder die
Idee. Nee, eigentlich erste Phase ist immer nur die Idee, oder? Die ist da.
Ja.
Meistens aus einem Problem, was man hat, was man nicht lösen kann, würde ich sagen.
In deinem Fall.
In meinem Fall, aber auch in deinem Fall.
Nee.
Nee?
Mm-mm. Erzähl mal du erst.
Okay. Gut, bei mir war es so, ich wollte einfach Bikinis haben. Mein ganzes Leben lang wollte ich schon Bikinis anziehen, die mir passen. Und es hat seltenst funktioniert. Und ich habe immer gedacht, boah, irgendwann mache ich es selbst. Und dann sind die alle voll cool. Das war schon vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren, dass ich das gedacht habe. Aber keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich wusste nicht, wie man sowas anfängt. Ich wusste nicht, was man dafür braucht. Ich wusste nicht, was der erste Schritt ist. Ich wusste auch nicht, was der 10. Schritt ist. Und ich war immer so, aber irgendwann mache ich das. Und richtig konkret wurde es dann tatsächlich, bevor ich ins Dschungelcamp gegangen bin, lustigerweise, weil ich da so an einem Punkt war, wo ich irgendwie was Neues anfangen wollte. Und dann dachte ich mir auch so, oh, wäre eigentlich auch ganz cool, wenn ich schon bei so einer Show bin, wo eine gute Quote ist, wo man nur Bikinis mitbringen darf, wenn ich meine eigenen hätte. Aber es hat dann alles nicht so schnell funktioniert natürlich, wie ich das gerne gehabt hätte. Und dann habe ich das mitgenommen, als ich wieder rausgekommen bin. Dann habe ich das mitgenommen, als ich dann kurz darauf schwanger wurde. Und es wurde dann halt auch immer krasser, weil dann auch mit Stillen und so weiter wurde es noch schwieriger, passende Bikinis zu finden. Deswegen war ich so, okay, ich muss das auf jeden Fall machen. Und dann habe ich das in Angriff genommen.
Okay, also deine Idee war, es gibt keine Bikinis, die mir passen, die mir gefallen, auch noch gleichzeitig. Es gibt keine Firma, die das so herstellt, auch wie ich das gerne hätte. Es gibt ja auch da sozial-ethische Aspekte, die man da bei Produktherstellung beachten kann. Und
genau,
hast du gedacht, ich möchte es selber machen.
Ja, es gab auch Firmen, die Bikinis in großen Größen oder in besonderen Größen, sage ich mal, hergestellt haben, die dann aber halt nicht fair hergestellt waren, die dann nicht unter fairen Arbeitsbedingungen zum Beispiel hergestellt wurden. Und noch dazu kam dann, als ich gestillt habe, dachte ich mir so, boah, ich bin am Strand, ich still mein Kind, ich muss jedes Mal mein komplettes Oberteil ausziehen, damit ich mein Kind stillen kann. Das hat mich genervt und das wollte ich auch ändern.
Ich habe einfach meine Brust immer so rausgeklappt.
Ja, das ging bei mir aber nicht, weil ich habe einen sehr schmalen Unterbrustumfang und sehr große Brüste und dadurch musste ich immer mich gefühlt komplett ausziehen, weil das alles so kompakt irgendwie dann war, ne?
Ich hatte einfach so, bei mir kann man die einfach wie so Taschen einfach so rausklappen.
Das, als ich gestillt habe, waren das noch keine Brüste, die ich mal kurz ausrollen kann, sag ich mal. Ne? Inzwischen geht das sehr gut, aber das damals waren die noch sehr prall.
Okay, und du hattest quasi dann das erste Mal konkret diese Idee, das machen zu wollen. Und was war denn der erste Schritt, dass du gesagt hast, diese Idee nehme ich jetzt in Angriff?
Ich habe ein Konzept geschrieben.
Du hast ein Konzept geschrieben, einen Businessplan direkt?
Nee,
oder?
Nur ein Konzept.
Okay.
Einfach so.
Allein?
Ja, allein. Das sah auch scheiße aus. Ich habe einfach so ein Foto aus meinem Urlaub genommen.
Macht ja nichts, aber du hast erstmal zu Papier gebracht oder im Computer, was auch immer, was die Idee ist.
Genau, ich habe mir einen Namen ausgedacht, einen imaginären, wo ich wusste, ich benutze den später nicht. Ne? Mhm. Keine Ahnung, Beach Wipes Bikinis hieß das, glaube ich, damals. einfach so, weißt du, weil du musst ja irgendwo anfangen, wenn du sagst, nee, ich brauche jetzt erst einen Namen, bevor ich anfange, dann schiebst du das ja wieder so mega vor dir hin und denkst dir,
ich kann nicht anfangen, ich habe keinen Namen.
Ja, total. Deswegen habe ich habe einfach drauf losgeschrieben, habe einfach geschrieben, Beach Wipes Bikinis bei Layla Lowfire. Einfach ein Foto genommen aus meinem Urlaub, wo ich auf jeden Fall einen anderen Bikini anhatte. Habe einfach aufgeschrieben, was dieser Bikini haben sollte, was die wichtigsten Punkte für mich sind, wie viele Größen es geben sollte, wo der hergestellt werden soll, aus welchem Material der bestehen soll. Und dann habe ich mir Bikinis, ich habe mir alle Bikinis, die es gibt auf der Welt, gefühlt, habe ich mir bestellt über Monate immer wieder. Habe sie alle anprobiert und meistens alle zurückgeschickt, wenn nichts gepasst hat. Aber dann waren halt irgendwie so drei dabei, die so wenigstens einen Ansatz hatten von dem, was ich machen wollte. Und die habe ich dann fotografiert und habe die dann mit in dieses Konzept reingepackt, habe gesagt, was man bei denen aber ändern müsste, damit die so sind, wie ich das haben will. Und habe das dann an Produktionen geschickt oder auch Agenturen, die sich um sowas kümmern, um zu gucken, ob das überhaupt möglich ist. Das war mein erster Schritt. Das war schon ein sehr großer Schritt eigentlich. Ne? Eigentlich würde ich sagen, erster Schritt Konzept und dann zweiter Schritt, man geht zu Produktionen oder Agenturen.
Okay, aber eigentlich bist du schon sehr schnell gewesen, muss ich sagen. Also du hattest eine Idee und hast die direkt auf Papier gebracht und bist dann, also diese Idee der Verwirklichung war sofort da mit einem großen Konzept. Das ist naja, ja nicht.
Überleg mal, wenn ich mit, weiß nicht, 15 gesagt habe, ich will ja auch mal später Bikinis machen, die passen. Ja. Und dann mache ich mit 25, denke ich das erstmal wirklich darüber nach und dann mit 27 bringe ich das erstmal auf Papier. Das ist schon ein kleiner Abstand, ne?
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit, nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt, du läufst wie auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht, ich weiß nicht, wie die Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte.
Die ich ja jetzt auch
so
habe. Die
du mir nachgekauft hast, obwohl es ja mein Schuh ist. Selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem. Aber gut, vielleicht ist das auch Zauberei. Ich weiß es nicht.
Vielleicht ist es Zauberei. Vielleicht ist Tamaris aber auch einfach eine Brand, die Frauen in jedem Alter eine treue Lebensbegleiterin sein möchte. So schön, weil die Schuhe von Tamaris wirklich sowohl in den Alltag passen, euch auf eurem Spielplatzbesuch begleiten, aber auch Schuhe sind für die ganz besonderen Tage. Ich habe auch letztens bei einer Influencerin gesehen, dass sie auf ihrer Hochzeit Tamaris High Heels anhatte. Und es war keine Kooperation, Leute. Die hat sie sich wirklich ausgesucht.
Weil die bequem sind, weil die geil aussehen und bequem sind.
Du kannst den ganzen Tag darauf rumlaufen, tanzen, alles. Ne? Und es gibt ja auch nicht nur super schicke Schuhe bei Tamaris, die bequem sind, sondern auch geile Sneakers. Ich bin ja so jemand, ich ziehe immer gerne weiße Sneakers an. Mhm. Ich habe inzwischen sogar so verschiedene Sneakers für verschiedene Situationen, weil ich gerne auch auf Veranstaltungen Sneakers anziehe. Dann will ich aber die sauberen anziehen.
Ja, mach ich auch.
Deswegen habe ich jetzt Baustellen-Sneakers und ich habe Ausgeh-Sneakers. Und es gibt bei Tamaris einfach so ein schönes Paar Sneakers und der heißt einfach Sneakerweiß. Ihr könnt das einfach schauen auf der Tamaris-Webseite. Es ist so ein Prototyp von einem Sneaker, aber der hat halt so noch so einen Twist, weil wenn ihr nicht ganz weiße Schuhe mögt, dann könnt ihr euch den in Flieder zum Beispiel kaufen, was ich voll die schöne Farbe finde. Und dann hat er einfach so fliederne Stellen. Wie nennt man das? Das sieht gut aus.
Ein Fliederfleck. Wenn ihr euch jetzt sagt, Mensch, den Fliederfleck von Layla, den möchte ich auch an den Füßen haben, den bekommt ihr bei Tamaris, aber nicht nur das. Es gibt ganze Styles. Ihr könnt euch quasi von Kopf bis Fuß in Tamaris reinschmeißen. Und natürlich gibt es bei uns ein kleines Goodie, denn wir haben einen Code. Damit spart ihr ganze 15% auf tamaris.com. Der Code heißt Vibers15. Alles groß geschrieben. Vibers15. Hey, ich sag euch, diese schwarzen Lackpumps mit dem Riemchen, die braucht wirklich... Jeder braucht die, sogar Layla.
Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Also ich hatte gar keine Idee, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich muss dazu sagen, ich hatte immer Ideen, alles Mögliche. Und ich bin einfach auch wahnsinnig kreativ und habe schon immer gerne Sachen gebastelt oder gemalt und mir Quatsch ausgedacht und habe ja auch lange in verschiedenen Firmen, aber immer in der Medienbranche, in der Kreation gearbeitet. Und es war quasi sowieso mein Job, mir lustige Sachen auszudenken, unter anderem auch teilweise Merch für entweder für Werbepartner oder für Künstler, für Künstlerinnen. Ich habe dann ganz am Schluss in einer Werbeagentur auch gearbeitet, die tatsächlich auch selber eine Brand hatten. Und habe mir dann super gerne auch für die so mit Sachen ausgedacht, bis ich dann irgendeinen Punkt kam, wo die dann gesagt haben, ja, nee, das passt nicht und so. Und ich dachte mir halt, hey, die Idee ist voll geil. Ich will das, ich hätte das gerne, dieses T-Shirt. Oder ich hätte gerne diese Cap oder so. Und eigentlich fing das einfach nur an. Ich habe übrigens, fällt mir gerade ein, mit 10 oder mit 11 schon einen Katalog damals selbst gemalt mit T-Shirts, die ich designen.
Geil, sowas würde. Hatte ich auch.
Sowas wie EMP aber war das. Ich habe so meinen eigenen EMP-Katalog gemalt mit eigenen Merch-T-Shirts und habe Band-Shirts selber gemalt und so und habe dann quasi immer dazu geschrieben, wie das sein muss und so. Und da hat sich das erste Mal konkretisiert in meinem Fall und das war, ist bis heute so immer aus Frust eigentlich. Und mich hatte das dann genervt, dass jemand quasi zu mir gesagt hat, nee, das ist nicht gut oder das ist nicht witzig oder das, ist nicht unsere Zielgruppe. Und immer wenn mir jemand sowas sagt, dann kannst du davon ausgehen, dass ich es mache. Egal, ob es scheiße ist, ich kann euch sagen, ich habe schon sehr viel Scheiße produzieren lassen.
Boah, Toja, das wäre richtig scheiße, wenn du Millionärin werden würdest.
Dann bin ich auf jeden Fall nächste Woche Millionärin.
Cool, sage ich dir jetzt einfach einmal die Woche.
Aber es geht um konkrete Ideen, die ich habe und die abgelehnt werden. Oder von vielen Leuten despektierlich beschrieben werden, dann entfacht das in mir sofort ein Feuer, das quasi dann sagt, aha, ich find's aber gut, dann mache ich es erst recht. Also es ist wie so ich bin richtig trotzig, ist ganz schlimm. Und es hat angefangen, dass ich die Idee hatte, Kettchen zu machen. Das war das erste Produkt, das ich gemacht habe. Das ist jetzt 7 Jahre her, glaube ich. Und habe für mich damals für viel Geld Prototypen entwickeln lassen, die Jet Set Kette und Impress Boys waren meine ersten beiden Ketten, die ich habe herstellen lassen und habe von jeder Kette 10 Stück gehabt und habe diese 10 Ketten jeweils an Kollegen und Kolleginnen und aber auch im Freundeskreis verkauft. Ich glaube, für 20 Euro eine oder so. Das hat alles überhaupt nicht gepasst finanziell. Da hatte ich eh noch keine Ahnung. Ich hatte jeweils 10 Ketten, was will ich damit reich werden, ne? Aber das hat so großen Anklang gefunden, dass ich dann die Kohle, die ich da hatte, die habe ich nicht ausgegeben, sondern habe die direkt reinvestiert. Das wird auch später nochmal zur Sprache kommen, weil ich jeden Euro, der bei mir reinkommt, den gebe ich nicht aus. Also mittlerweile vielleicht manchmal, weil ich irgendwie leben muss, aber fast alles, was in mein Business reinkommt, das wird reinvestiert. Und das war eigentlich von Anfang an das beste Bauchgefühl, was ich hatte, weil dann konnte ich nämlich nicht, also diese 10 Ketten wurden dann 100. Also hatte ich von jeder 100. Und dann wurde mir bewusst, okay, ich brauche jetzt irgendwie Marketplace, wo ich das, ich kann das ja nicht immer hier aus meiner Tasche rausverkaufen.
Schöne Jacke aufmachen, ey.
Genau. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt auch schon einen Insta-Account und so, aber weiß ich nicht, halt irgendwie 8000 Follower oder irgendwie so, weiß ich nicht. Und dann habe ich entschieden, einfach mal aus Joke einen Shop zu eröffnen. Also dieser Gedanke, sich selbstständig zu machen oder eine Firma zu gründen, das war völlig absurd. Also war noch weit weg. Das war eher für mich wie so, als hätte ich einen Flohmarktstand. Und wie so Etsy oder so, ne? Oder eBay oder so. Und da habe ich dann diese Ketten reingestellt und habe da auch das dann mal gepostet oder so auf Facebook oder so. Und eigentlich war es aber eher so Mundpropaganda. Mhm. Und auf einmal kam halt immer mal wieder eine Bestellung rein. Und so hatte ich dann eine dritte Kette und eine vierte Kette und dann gab es sie vielleicht noch in Silber und dann kamen T-Shirts und ein Schal dazu. Und das ist erstmal wirklich 5 Jahre so geplätschert. Fast 5 Jahre. Dass ich eigentlich nur ganz wenige Produkte hatte, die übrigens, also die Shirts, ich habe die billigsten Shirts genommen. Ich hatte noch keine Ahnung, dass man ethisch irgendwie mal drauf gucken sollte, ob das ein Siegel hat. Also ich habe doch keinen, da hat man noch nicht drüber gesprochen, wenn man ehrlich ist.
Ja, das ist auch schon ein paar Jahre her.
Ja, eigentlich nicht, ne? Also vor 5 Jahren, weil dann Aufschrei und so. Vor 5 Jahren, da hat noch keiner gefragt, ob das Kind, ob das T-Shirt vom Kind zusammen genäht wurde oder nicht.
Das also kam zumindest, erst. Ja, zumindest war die Bubble noch nicht so groß.
Ja, die Bubble war noch nicht so groß und diese Sensibilität war noch nicht da. Und so ist das so rumgeplätschert. Ja.
Und das waren so deine ersten Schritte.
Das waren die ersten Schritte und eine Firma ist da noch gar nicht da. Noch nicht mal in meinem Kopf. Mhm. Dann war es so, muss man einfach so sagen, dass meine Internetpräsenz wuchs und ich schon immer einfach gerne mir Quatsch weiterhin ausgedacht habe und die Leute dann ein größeres Interesse durch meine Reichweite auch am Shop hatten. Und letzten Endes, muss ich sagen, hat das eher wie so ein Merch-Shop für mich selbst eigentlich fungiert. Ne? Da stand zwar jetzt nicht irgendwie Toya drauf, aber also den Shop gab es ja, bevor es mich gab, als Internetpräsenz eigentlich. Und das ist dann irgendwie so mitgewachsen und diese Einnahmen, die reinkamen, konnte ich mir halt immer neue Produkte ausdenken und es hat einfach Anklang gefunden und eigentlich war das alles so semi-erfolgreich. Also ich weiß nicht, wie man das in Zahlen am besten ausdrücken kann, aber also ich konnte alleine vom Shop leben, aber also jetzt keine großen Sprünge oder so, ne? Ich habe halt, wie gesagt, auch immer alles reinvestiert, also ich habe halt einfach neue Produkte gekauft und dann, ja. Und dann bin ich schwanger geworden. Und dann hatte ich dasselbe Ding wie du. Ich wollte mir Produkte kaufen für meine Schwangerschaft und habe dann gemerkt, irgendwie gibt es gar nichts, was mir gefällt, was mit dem ich mich identifizieren kann. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja schon die Milf-Kette auch. Und ziemlich genau danach, nachdem ich die Milf-Kette im Shop, ich sage jetzt mal, erfunden hatte, kam die Idee, warum nicht ein ganzes Milf-Imperium aufbauen. Und hatte dann, muss ich ganz klar sagen, hatte sofort Kylie Jenner im Kopf und dachte mir so, die Frau.
Ich habe auch sofort Kylie Jenner im Kopf, wenn ich dich anschaue.
Oh, ist auch ein zweites Mal schwanger. Oh, yeah. Wir sind so close.
Voll.
Wir machen alles zusammen, Kylie und ich. Das ist jetzt natürlich sehr hochgeschoben.
Kann eigentlich auch Kylie nicht sagen, ohne Toya zu sagen.
Ich weiß. Unser zweites Kind wird auch gleich heißen. Das ist natürlich sehr hochgestochen, wenn ich das jetzt sage. Soll auch nicht hochnäsig oder so klingen, aber ich habe Kylie Cosmetics im Kopf gehabt und dachte, warum nicht Milf Cosmetics? Mhm. Und das ist auch so ein Gedanke, den ich finde, den man immer, vor dem man sich nicht schämen sollte, keine Angst haben sollte, größenwahnsinnig zu sein. Das ist.
Man muss eigentlich größenwahnsinnig sein.
Du musst größenwahnsinnig sein. das ist für viele Leute abschreckend oder man wird vielleicht belächelt oder nicht ernst genommen oder so. Aber wenn man diesen Größenwahn nicht spürt, was die eigene Idee angeht, dann kann man es eigentlich sein lassen. Weil das alles so viel Arbeit ist und so viel Stress und Druck und Arbeit, die man vor sich hat, wenn man dieses Feuer des Größenwahns nicht in sich hat, dann weiß ich nicht, ob man die Kraft, die Ausdauer hat, das durchzuziehen.
Ja, ich finde auch, man braucht das große Ganze immer im Blick. Wenn man so viel Kleinigkeiten macht, wo man sich echt manchmal fragt, warum mache ich hier seit 2 Wochen, sitze ich hier an dieser Scheiße dran? Ne? Mm. Wenn du halt nicht größenwahnsinnig bist und nicht dieses große Ziel irgendwie im Auge hast, ist es, glaube ich, wahnsinnig schwer, da weiterzukommen.
Weil man einfach sonst aufhört. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass ich total froh bin. Ich weiß, es gibt Leute, die sind überstrukturiert und für die ist es ganz wichtig, dass man von vornherein einen Businessplan hat und alles ist ganz klar vordefiniert, welche Zahl und blablabla. Ich sage es ganz ehrlich, ich hatte gar nichts, als ich den Gedanken der Firma im Kopf hatte. Ich hatte wirklich nichts und bin im Nachhinein relativ froh drüber, weil ich bin jemand, der tendenziell eher faul ist. Und wenn ich da zu dem Zeitpunkt gewusst hätte, was auf mich zukommt, an Bürokratie, an Dingen, mit denen ich mich eigentlich überhaupt nicht auseinandersetzen will, weil ich will ja nur kreativ sein, in Anführungsstrichen, hätte ich es gelassen.
Man muss vielleicht dazu sagen, also das war ja alles noch so sehr locker flockig bei dir, bis du die Idee für Milf Cosmetics hattest. Und dann hast du eine Firma gegründet, eine GmbH. Da hat sich ja dann sehr, sehr viel geändert. Das muss man vielleicht dazu sagen für Leute, die
alles
das jetzt nicht so...
Alles hat sich geändert.
Das ist nämlich ein sehr großer Unterschied, ob du irgendwie auf Instagram Ketten verkaufst oder ob du eine GmbH hast, die einfach wirklich eine eigene Körperschaft ist.
Wo wir bei der zweiten Phase eigentlich wären, weil wenn man diese Idee hat, von der wir jetzt beide gerade gesprochen haben, dann muss man sich, glaube ich, ganz schnell klar werden, ist das was ich so nebenbei machen kann? Oder ist das mein Hauptberuf?
Mhm.
Ist das jetzt das, was ich jeden Tag mache? Das ist übrigens für Leute, die Höhle der Löwen gucken oder so. Die werden sich an diese Frage erinnern. Viele Löwen fragen immer, was machen sie beruflich? Und wenn die Leute dann sagen, ja, ich bin arbeite hier Vollzeit bei, weiß ich nicht, dann siehst du schon die Wimpern nach unten klappen. Das liegt daran, weil das so ein krasser Aufwand ist, eine Firma zu gründen und eine Firma zu leiten, dass wenn man sagt, ich mache das nur nebenberuflich, dass man das alleine nicht wuppen kann.
Mhm.
Und dieses Plätschern, was ich vorher mit diesem kleinen Flohmarktjob erzählt habe, das habe ich ja alles nebenbei gemacht. Das habe ich neben meiner, die war ja Teilzeit angestellt in der Agentur, und auch neben meiner Selbstständigkeit habe ich das so rumplätschern lassen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo die Idee von Milf Cosmetics kam und ich den Wunsch hatte, eine Firma zu gründen, ich wusste übrigens überhaupt nicht, was es für Modelle gibt, ist Zufall, dass eine GmbH geworden ist. Ohne Scheiß. Das war das erste Mal, dass ich mir auch dann eine Beratung geholt habe. Aber ab dem Zeitpunkt wurde mir sehr schnell bewusst, ich muss das eigentlich Vollzeit machen. Und weil ich es nicht ganz Vollzeit machen konnte, musste ich mir sofort jemanden einstellen.
Das ist der nächste Schritt.
Ja.
Bei mir war das ähnlich. Also ich erspare euch jetzt mal diesen ekligen Weg, den ich gehen musste von 3 Millionen Absagen, die ich bekommen habe. Dieses Konzept haben nämlich sehr viele Menschen gesehen und sehr viele Menschen haben gesagt, geil, mega gute Idee, machen wir auf jeden Fall.
Was für Absagen? Mit wem bist du denn? Wie meinst du das mit Absagen?
Also ich habe ja dieses Konzept geschrieben, ne? Das war ja mein letzter Schritt, über den wir gerade gesprochen hatten. Wo drin stand, dass die Bikinis ethisch produziert sein sollten. Sie müssen mindestens 100 Größen abdecken. Das ist weniger, als es klingt. Mhm. Also 100 Größen sind zum Beispiel, kurz überlegen, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Also A bis J.
Mhm.
Und dann 10 verschiedene Unterbrustumfänge, zum Beispiel
65
bis 95. 105 oder so. Also ich will es jetzt gerade nicht ausrechnen, aber das ist halt eigentlich eine normale Range, wo sich Leute befinden. Ne?
Also
das
10
ist
mal jetzt 10.
Ist keine krasse, ist jetzt nicht so 65, keine Ahnung.
XX.
Ja, weißt du, also es ist jetzt nicht so, dass du eine Person auf der Straße sehen würdest und dir denken würdest, ah krass, die hat eine besondere Körperform. Ne?
Also wenn jetzt bei ASOS oder einem Zalando oder whatever beim Onlineshop nachguckt, die nach einem BH sucht, dann ist es nicht so, als hätten die nur 10 Größen.
Nee, genau. Also bei 100 klingt immer auf dem auf den ersten Hör so schlimm, aber wenn man das dann so auflistet, gut, da gibt es jetzt auch noch ein paar Kreuzgrößen, die sich ausschließen, aber es ist halt nicht viel. So, das waren halt meine Bedingungen. Ansonsten war ich relativ flexibel.
Aber ich muss noch mal kurz fragen, weil du sagst Absagen. Also ich hatte ja eine Idee, ich bin ja mit meiner Idee nicht an jemanden herangetreten, der mir eine Absage erteilen konnte.
Naja, doch. Ich brauche ja Leute, die das mit mir umsetzen.
Ja.
Und
also Produzenten.
Genau. Oder Agenturen, DesignerInnen. Also es ist ja auch so, ich habe einen Nähmaschinenkurs gemacht. Auch einer meiner ersten Schritte irgendwie, als ich gesagt habe, okay, jetzt muss es losgehen, war ich so, okay, ich muss Samples nähen und diese Samples schicke ich irgendwo in eine Produktion und die sagen dann, wie sie das nachnähen können. Mhm. Das war so mein Plan. Mhm. Ja, Nähmaschinenkurs war super, aber nähen ist echt was, ein Ausbildungsberuf, kann man sagen, ne? Und auch Modedesign ist ein Studium. Und ist alles immer, ich denke immer so, ja, das, ich schaffe das alles, ne? Aber es ist schon auch ein bisschen kompliziert und es gibt Gründe, warum Menschen da sehr viele Jahre investieren, das zu lernen. Und Nähmaschinenkurs an der Volkshochschule ist vielleicht ein guter Anfang, um zu gucken, ob man daran Interesse hat. Aber es ersetzt halt kein Studium und keine Ausbildung. Das habe ich dann auch sehr schnell gemerkt. Dann kam Corona, der Nähmaschinenkurs wurde abgesagt. Ich habe zu Hause irgendwie versucht, meine Bikinis weiterzunähen. Das war absolut ein absoluter Fail, wirklich. Aber ich habe parallel halt dazu immer noch wieder mit so Produktionen und Agenturen geschrieben. Und es gab einfach keine Produktion, die diese Größen in Swimwear hergestellt haben. Mhm. Das war einfach so deprimierend vor allem. Also es gab dann Produktionen, die gesagt haben, okay, wir können gucken, ob wir das machen, aber dann Mindestabnahme pro Größe irgendwie 100 Bikinis. Boah. Ist halt absolut nicht zu finanzieren. Also ich könnte es euch jetzt vorrechnen, wenn ich kurz nachdenke, aber es ist einfach, ich musste noch nicht mal anfangen zu rechnen. Ich wusste, ich habe dafür nicht das Geld. Mhm. Und ich hatte schon echt den Luxus, dass ich relativ viel Geld zur Verfügung hatte für die Gründung, aber das hat einfach jedes Budget gesprengt. Mhm. Okay, also ich musste auf jeden Fall irgendwas finden, wo ich auch kleine Mengen herstellen lassen konnte. Fair, in Europa am besten, aus einem nachhaltigen Stoff. Ich wollte was haben, was mindestens 70% recyceltes Plastik ist. Mhm. Am besten aus den Meeren noch rausgefischt. Und so, also ich hatte schon so ein paar Ansprüche und es kamen halt nur Absagen. Und dann hatte ich so eine große Hoffnung, weil es nicht so eine sofortige Absage war und habe mich richtig darauf verlassen auch dann und habe mich daran geklammert und war so, okay, irgendwann sagen sie mir dann, was es kostet. Und die waren so richtig positiv und waren so, ja, wir kriegen das hin, Leila, wir schaffen das. Ist voll das geile Konzept, bla bla bla. Ja, und die Absage kam dann, glaube ich, so nach 6 Monaten oder so. Also es ist einfach, ich habe monatelang darauf hingefiebert. Mhm. Und dann kam die Absage und ich war einfach so am Boden zerstört. Es hat mich so viel Zeit gekostet und es kam halt immer dieses Jahr, okay, wir können halt maximal, weiß nicht, dann 20 Größen herstellen und dann auch mit Mindestabnahme wieder von jeder Größe und so. Also es ist einfach nicht, es war nicht machbar.
Wir haben aber einen ganz wichtigen Punkt übersprungen. Wir haben davon gesprochen, dass dann dieser Gedanke der Firmengründung da war. Das ist natürlich, weil ich so lapidar gesagt habe, ich wusste nicht mal, was für ein Firmen, was wir überhaupt sein sollen, eine GbR oder was ist man überhaupt? Ich war halt vorher immer Gewerbetreibende, also eine vor dem Gesetz eine Einzelhandelskauffrau und
Einzelunternehmerin.
Einzelhandelskauffrau. Man ist dann eine Kauffrau.
Ah, ach so, klar, wenn du Sachen verkauft hast, genau. Habe ich ja nicht gemacht. Ja,
ja genau. Ja. Also ein Einzelunternehmen natürlich auch. Und dann ging das aber, als diese Idee kam mit der Firmengründung, musste man sich damit auseinandersetzen, was für eine Rechtsform bin ich denn?
Das kam bei mir später, aber ja.
Ach so, okay.
Da bin ich noch lange nicht.
Und wenn man nämlich, ja, aber wenn man dann eben, also bei Milf Cosmetics muss man einfach dazu sagen, das ist halt Kosmetik. Da kann man jetzt nicht sagen, ich versuche Kosmetik auf den Markt zu bringen und sieht dann auf einmal, was das alles bürokratisch bedeutet. Deutschland ist ein sehr, kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen, ein sehr strenger Markt, auch was Auflagen angeht. Da kann man nicht einmal sagen, ja, ich verkaufe jetzt hier auf meinem Flohmarktstand ein bisschen Kosmetik, die ich zu Hause in meiner Küche zusammenrühre. So. Du brauchst da eine Lohnherstellerei, heißt das. Also auch alle großen Firmen gehen zu Lohnherstellereien, lassen da ihre Kosmetika herstellen, außer sie haben sich schon eine eigene Lohnherstellerei gebaut. Und auch die wollen natürlich eine gewisse Sicherheit haben, wenn du da, die haben auch alle Mindestabnahmemengen und so. Und da wird es relativ schwierig, wenn du da nicht als Firma herantrittst und eine GmbH hat natürlich eine gewisse Sicherheit, bedeutet aber, dass du halt eine Stammanlage brauchst. Eine Stammanlage sind, du kannst eine GmbH gründen mit 12.500 Euro und letztendlich sind es 25.000 Euro, die dann drin sein müssen.
Die 12.500 zahlst du später irgendwann mal, genau. Oder halt auch nicht.
Genau. Und das ist natürlich eine Stange Geld. Also ich will nur klarstellen, mir ist wohl bewusst, dass man nicht jetzt jedem sagen kann, ja, das ist ganz cool, eine Firma zu
mega
haben.
Mega einfach. Und mach's doch einfach mal. Hör doch mal auf, darüber zu reden. Mach's einfach.
Sei einfach ein bisschen reich und dann hast du halt eine Firma. Also Leila und ich haben natürlich dann Stammkapital gehabt. Ich habe davor aber auch 6 Jahre keine GmbH gehabt und habe das irgendwie mir angespart und das nebenbei gemacht und reinvestiert und bliblablub. Also das hat sich alles bei mir gehäuft. Deswegen, man muss es auch nicht sofort beisammen haben. Ne? Also ja. So ist es jetzt nicht. Ich kann sagen, das ist so Geld anzuhäufen, das kann auch über Jahre einfach ein Sparen sein. Da muss man eventuell durch, wenn man diesen Traum hat.
Ja, ich finde das auch sehr schwierig, weil du hast natürlich dann diese Idee und denkst dir so, ich habe diese Idee und das gibt's noch nicht. Und dann zu sagen, ja, ich spare jetzt 6 Jahre und hoffe, dass in den 6 Jahren niemand diese Idee hat, ist halt wirklich so, oh. Also es gibt ja noch andere Möglichkeiten.
Kannst du auch markenrechtlich schützen lassen, erstmal deine Idee, ne? Also wenn du voll.
Das kostet auch sehr viel Geld.
Ja, kommt drauf an. Also ein Markenrecht ist nicht teuer, kostet 300 Euro genauso, wenn man sich eine Marke ausgedacht hat und will sich die schon mal schützen lassen einfach. Einfach nur die Marke.
Den Namen.
Den Namen, ihr habt eine tolle Idee, dann könnt ihr euch das schützen lassen. Und unter dem Markennamen steht ja dann auch was es ist, die Kategorie. Und dann ist es für jemand anders schon mal schwer, sich das zu holen. Also das könnte schon mal der Anfang sein. Es ist eine Investition von 300 Euro.
Wie viele Markennamen hast du dir schützen lassen?
Ich glaube mittlerweile 5 oder so.
Ich habe 3 angemeldet.
Na, auch gut.
Ja.
Auch gut. Ja, kann man ja einfach mal machen. Wer weiß, vielleicht kann man die Idee wann anders verwirklichen. Man muss aber nicht für jede Idee, vielleicht hat man ja auch einfach nur Bock, eine geile Täschchen zu machen oder coole Armbänder oder es gibt ja alle möglichen handwerklichen Sachen. Ich habe auch viele Freundinnen, Freunde, die irgendwie sowas machen. Da muss man nicht sofort eine Firma gründen. Ihr könnt euch auch als Einzelperson eine Shopify oder Jimdo-Seite oder irgendwas machen, ein Impressum reinknallen und dann Sachen verkaufen. Das ist alles cool.
Was auch geht, ist zum Beispiel, wenn ihr festangestellt seid und in die Selbstständigkeit wollt und eine Firma gründen wollt, gibt es auch so Zuschüsse. Ich glaube, das geht übers Arbeitsamt. Und dann könnt ihr darüber mit einem Businessplan, den ihr schreibt, zum Beispiel eure Selbstständigkeit, eure zukünftige finanziell unterstützen lassen.
Gründerzuschuss,
genau, das will ich sagen.
Ja, hat sich tatsächlich ganz schön geändert in den letzten 3 Jahren. Die Voraussetzungen dafür ist, glaube ich, alles ein bisschen nicht mehr ganz so attraktiv, wie das mal war.
Okay.
Was auch diese Zuschüsse angeht, aber es schadet ja nicht, sich da mal ein bisschen zu informieren. Was auf jeden Fall immer geht, ist, dass man sich einen Gewerbeschein holt. Kostet irgendwie 15 Euro oder so, kann man sich online machen. Das heißt, wenn man irgendwie Produkte verkaufen will oder vielleicht auch nebenbei einfach ein bisschen selbstständig arbeiten will, in welcher Sparte auch immer, einfach mal einen Gewerbeschein holen. Genau, weil dann ist man quasi berechtigt, überhaupt abseits von einer Anstellung Geld zu erwirtschaften. Ob das jetzt in einem Kleingewerbe ist, dann müsst ihr dann, seid ihr von so einer Paragraph 19 Kleingewerberklausel frei von gewissen Steuern. Das ist auch lukrativ und ab 17.000 Euro oder 17.500 Euro seid ihr dann kein kleinen Gewerbe mehr, sondern großes Business. Aber bis dahin ergibt einem der Staat oder dieses Modell eigentlich schon Möglichkeit, irgendwie sich so ein bisschen auszuprobieren. So genau. Nebenbei.
Ja. Ja. Weil es ist ja natürlich auch, also eine GmbH zu gründen, ist ein wahnsinnig großer Aufwand, finanziell und auch wirklich Arbeitsaufwand, bürokratisch ein großer Aufwand. Das würde ich auch wirklich nur machen, wenn man schon so weit ist, dass man weiß, okay, das will ich wirklich die nächsten mindestens 10 Jahre machen oder so, weil sonst lohnt sich das einfach nicht.
Einfach auch finanziell nicht.
Nee.
Einfach das Geld, das man da reinpumpt, man hat mit einer, das ist eine juristische Person, man ist nicht die GmbH, man ist quasi, war für mich total crazy am Anfang. Ich habe immer gesagt, ja, hier, das ist ja die Toya Diebel Firma, so nee, das ist Milf Cosmetics und du bist Toya Diebel. Mhm. So, du bist eine Privatperson, das ist eine juristische Person. Fand ich total crazy, wie du so deutsch. Naja, aber letzten Endes ist es halt bedeutet das ein großer bürokratischer Aufwand, weil das auch steuerrechtlich natürlich große Auswüchse hat, so eine GmbH. Du kannst ja nicht einfach mal sagen, ach so, ja, dann schreibe ich hier ab und zu mal eine Rechnung oder so. Das ist bitter ernst.
Die GmbH hat so hohe laufende Kosten.
Ja, ja.
Und die hören auch nicht auf, wenn du aufhörst, Geld zu verdienen.
Nee.
Kann man sagen. Nee. Also deswegen.
Wo man sich anmelden muss. Versicherungen, Haftpflicht, Betriebshaftpflicht, Notar. Das kostet
oder
alles
Notarin.
Unfassbar viel Geld. Also ich kann sagen, was mein allererster Schritt war, als ich diese GmbH angemeldet hatte.
Insolvenz anmeldet.
Ich habe mir einen Buchhalter. Ich habe mir einen Buchhalter gekauft. Nee, es war tatsächlich mein allererster Schritt, weil ich wusste, und das ist auch eine Erkenntnis, die muss man auf jeden Fall ganz am Anfang haben, was kann ich? Und was kann ich vor allem nicht? Und man darf nicht denken, man kann alles selber. Das geht nicht. Es geht zeitlich nicht und es geht kapazitär nicht. Und es geht vor allem nicht, was deine Fähigkeiten angeht. Denn das ist toll, dass man die Vision hat und dass man die Idee hat und den Elan und den Größenwahn hat. Aber man hat halt nicht alles gelernt. Und ich habe keine Ahnung von Kauffrau sein. Mathe, ich war immer beschissen in Mathe. Also ich habe als erstes jemanden geholt, der quasi einen Durchblick hat, was so und auch Freude daran hat, sich durch irgendwelche Blätter zu wühlen oder sich mit Ämtern auseinanderzusetzen. Und es war ganz liebe Grüße, Matti. Du wirst nie diesen Podcast hören, du Sau. Aber danke, dass es Menschen gibt, die auf sowas Bock haben. Das war mein erster Schritt.
Das ist echt richtig gut. Ich hab sehr viele Jobs zu vergeben gehabt, bevor ich eine Firma gegründet habe, weil ich sehr viele Dinge nicht kann, die ich gebraucht habe. Aber ich habe mich dann auch für eine Sache entschieden. Und zwar war das, eine Frau einzustellen oder vorher noch auf Rechnung zu bezahlen, bevor ich die Firma hatte, die sich sowohl mit Design als auch mit Produktion auskennt.
Mega.
Naja. Weil das war wirklich meine größte Baustelle, an diese ganzen Produktionen ranzutreten, an die HerstellerInnen von Zutaten ranzutreten, wo die Stoffe herkommen und so weiter, diese ganzen Produktzutaten zu sourcen, das hätte ich halt niemals, ich hätte nicht gewusst, wo ich da überhaupt anfange. Hallo, hier ist Leila, habt ihr Stoff für mich?
Mhm.
So, also deswegen war das mein erster Schritt. Da habe ich auch noch keine Firma gehabt, tatsächlich. Die habe ich zum Glück dann gefunden. Das war meine Nähkurslehrerin, kann ich sagen, die mir auch im Nähkurs erzählt hat, dass sie genau sowas macht, aber für eine andere Firma. Und dann war ich so, ah, den kann ich ja jetzt nicht abwerben. Und irgendwann habe ich sie dann, ich habe sie dann länger auf Instagram beobachtet und irgendwann habe ich gemerkt, dass sie arbeitslos ist.
Da hast du zugeschnappt.
Ich glaube, sie war so 3 Tage arbeitslos. Ich habe gemerkt, dass sie tagsüber zu Hause war. Ich war so, du bist doch mal nicht auf der Arbeit hier, willst du einen Job?
Was ich ganz wichtig finde, weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass man sagt, ach, dann kaufe ich mir halt jemanden, dann bezahle ich halt hier jemanden, der für mich arbeitet. Natürlich ist es so, dass man vielleicht im Freundeskreis, in der Familie, jemand hat, der ein bisschen zur Hand gehen kann und man muss nicht alles mit Hartgeld bezahlen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen unkollegialer, als ich das eigentlich meine, sondern man kann ja Leute in seine Firma mit reinholen. Also man kann ja auch sagen, man ist umsatzbeteiligt oder hey, du hilfst mir 6 Monate mit und dann beteilige ich dich so und so viel im Umsatz. Vielleicht hast du auch eine Oma oder einen Opa, der sagt, Mensch, die 10.000 auf dem Konto oder hier Bausparvertrag brauche ich eh nicht mehr. Investiere ich in deine Idee. Also das, was du gemacht hast mit diesem Runterschreiben eines Konzepts, das ist eigentlich schon das erste Big Goal, weil wenn du dieses Konzept hast und du kannst es im Schlaf runterrattern, du kannst es jedem mit Elan und Freude und Energie erzählen und Leute dafür begeistern und Leute haben zufällig Geld oder Bock, dir einfach zu helfen, dann ist es einfacher, Hilfe zu bekommen. Und ich hatte eine Chefin, bei der ich mal Praktikum gemacht habe und die hat mir eine Sache mit auf den Weg gegeben. Wenn man eine Idee hat, es gibt ja Leute, die erzählen es dann nicht, ne?
Mhm.
Einfach aus Angst, ja, nimmt mir jemand die Idee weg und so. Die hat damals zu mir gesagt, Toja, du hast immer so viele Ideen, erzähl die allen. Und das ist wirklich ein Tipp, den ich bis heute mitgenommen habe. Ich habe, wenn ich neue Ideen habe, die noch nicht mal produziert worden sind, ich erzähle das allen, um rauszufinden, finden Leute das geil. Wie ist das Feedback? Und wenn ich schon merke, jetzt habe ich 10 Leuten erzählt und 7 haben irgendwie gelangweilt zur Seite geguckt, dann eventuell fehlt was an dem Feuer. Oder ich muss ein bisschen dran rum.
Oder du hast es den falschen Leuten erzählt. Je nachdem. Vielleicht musst du es dann anderen Leuten erzählen nochmal, um zu gucken, ob es bei anderen Leuten funktioniert.
Aber man hat ja ein Gefühl dafür, wem man diese Idee erzählt. So. Und ich bin jemand, der sehr enthusiastisch über Ideen erzählen kann. Wenn ich aber das Gefühl habe, die fruchtet nicht, dann denke ich vielleicht nochmal drüber nach.
Mhm. Ja, voll. Also das kann ich so unterschreiben, weil nicht nur deswegen, sondern auch, weil man halt instantly Feedback bekommt und vor allem Leute bringen immer sofort Probleme auf den Tisch.
Ja,
die sagen dann so,
genau.
Ja, ganz cool,
aber
wie machst du dann das und das und wenn das passiert, was machst du dann? Finde ich halt, natürlich denke ich mir dann im ersten Moment so, jetzt feier mich doch einfach, aber ich bin halt mega dankbar dann dafür, weil das halt immer wieder auftaucht. Also ist auch so geil. Ich habe, Janine heißt meine Mitarbeiterin, liebe Grüße, falls du diese Folge hörst. Ich hoffe, du bist im Büro und machst unsere Sachen fertig. Aber ich habe zu Janine auch eigentlich gefühlt bei jeder Sache, die ich so, bei jeder Idee, die ich hatte, was so unsere Moniak-Produkte angeht, habe ich eigentlich gesagt, warum hat das noch nie jemand gemacht? Und egal in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe. Ein paar Monate später wusste ich immer die Antwort dazu. Und das ist halt auch sowas, also warum man halt einfach mit vielen Leuten darüber reden sollte und am besten natürlich auch mit Leuten, die sich auskennen. Mhm. Es gibt auch immer einen Grund, warum irgendwas noch nie so gemacht wurde.
Mhm.
Und das darf man nicht vergessen, aber es sollte einen auch nicht zu sehr abschrecken. Man muss halt dann einfach wissen, ob man bereit ist, dann diese extra Mal irgendwie dann so auf sich zu nehmen.
Also ich hatte ja auch ein Produkt, oder habe ich natürlich noch mein Lieblingsprodukt of all times, das ich quasi auf den Markt gebracht habe, diesen Nippelstift, also Brustwarzenpflege letzten Endes. Das gab es vorher so nicht, auch in der Verpackung nicht. Ich habe das so noch nie irgendwo gesehen und hatte mir das ausgemalt und habe mich dann auch gefragt, warum gibt's das eigentlich nicht? Und habe dann ewig lang auch immer gedacht, ja, vielleicht irgendwas stimmt doch nicht. Und dann hat auch irgendwann mal eine Hebamme zu mir gesagt, ich muss dazu sagen, der Nippelstift ist ein Balsam, aber es ist keine Salbe, wie man aus Tuben kennt, die man dann aufschraubt und die Salbe rausdrückt, sondern es ist ein Stick. Also letzten Endes sieht es aus wie ein Lippenpflege, aber ist halt für deine Nippel, so für Wunde oder für trockene Nippel. Ich habe gerade auch trockene Nippel übrigens, jetzt schon. Wieso habe ich in der Schwangerschaft schon so komische Nippel? Ey? Naja, auf jeden Fall wollte ich diesen Nippelstift, weil ich die Handhabung so komisch fand mit so einer Tube, wenn man stillt und dann soll man mit so einem kleinen Stöpsel dann die Tube und alles voll kompliziert. Ich wollte einfach wie quasi mit so einem Lippenstift meine Nippel einschmieren. Und das gab es schon, aber was es nicht gab, war das Ganze vor allem auch noch nachhaltig zu machen, weil der Nippelstift in der Kartonage ist. Das bedeutet, wenn man fertig genippelt hat, dann kann man die Verpackung einfach auf den Kompost schmeißen. Und ich habe mich gefragt, warum hat das noch nie jemand gemacht? Warum nicht? Es ist doch eigentlich total easy. Und dann hat mal eine Hebamme zu mir gesagt, diesen Nippelstift, den kann man ja aber nur ganz kurz benutzen, weil das ist ja ganz viel mit Bakterien dann.
Mhm.
Und das, weil ich werbe ja auch damit, dass du diesen Nippelstift verwenden kannst, auch vor dem Stillen. Und die nicht extra abmachen musst, bevor du das Kind andockst. Wäre ja auch total bescheuert, müsstest du immer die Möpse waschen, bevor du dein Kind stillst. Das wäre ja fürchterlich.
Mhm. Gerade wenn du wunde Nippel hast, wofür er ja auch ist, ne?
Genau. Und dann hatte die das gesagt, und der Nippelstift war produziert und mir ist es wie ein Schatten vor den Augen gefallen. Ich habe einen Schweißausbruch bekommen und dachte mir, fuck. Weil manchmal hat man ja auch entzündete Nippel. Oder dann ist da auch Milch dran und so. Und dann dachte ich, das ist alles am Nippelstift dran? Fuck. Und habe fast heulen angefangen, weil ich schon das ganze Geld in diesen Nippelstift gesteckt hatte. Hat sich dann alles als Humbug rausgestellt, der Nippelstift, das ist nicht auf Wasserbasis, da können sich gar keine Bakterien sammeln, bliblablub. Also auch eigentlich ein supergeiler Lifehack. Ich wusste es aber nicht. Das heißt, eigentlich ist es Glück. Also der tolle Mann, der diesen Nippelstift mit mir entwickelt hat, der hatte das natürlich gewusst, aber ich habe nie danach gefragt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe dem halt gesagt, naja, das muss man drauf lassen können, wenn das Kind gestillt wird. Aber ich hatte nicht dran gedacht, was ist denn, wenn man mal eine Brustwarzenentzündung hat. Mal davon abgesehen, man soll sich bei entzündeten, eitrigen Nippeln, soll man bitte auch mal zum Arzt gehen oder zur Ärztin gehen, mal oder Hebamme checken lassen, bevor man da weiterhin stillt oder fröhlich irgendwie wäscht oder was auch immer. Aber das war auch so ein Punkt, dachte ich, fuck, jetzt kommt jemand und sagt, das ist alles Quatsch, was ich gemacht habe.
Und das ist eigentlich auch was, was du in der Gründung oder in der Ideenentwicklung permanent hast. Ja. Also wie oft ich nachts aufgewacht bin um 4 Uhr nachts und war so,
es geht nicht.
Oh mein Gott, nee, wir haben was falsch, wir haben falsch gedacht. Wir haben falsch gedacht, da ist irgendwas jetzt, irgendein Träger, nee, das passt jetzt doch nicht. Und oh mein Gott, und dann irgendwie bis 5.30 Uhr gewartet, bevor ich meiner Mitarbeiterin schreibe, damit ich wenigstens nicht um 3 Uhr nachts schreibe, weißt du, schon so mit den Hufen geschart. Und dann so, ja, Leila, da haben wir ja vor 2 Wochen schon mal drüber gesprochen und haben eine Lösung gefunden. Ich so, boah. Aber durchgehend, ne? Also nicht immer hat man leider eine Lösung für das, wo man aufschreckt. Aber ganz
viel Feuer löschen auf jeden Fall.
Es ist sehr viel Feuer löschen und es ist sehr viel diese Panik haben, so, nee, wir haben an was nicht gedacht.
Ja.
Wir haben irgendwas übersehen und die Produkte sind schon in Produktion und das
irgendwas läuft
alles,
schief.
Alles vorbei. Ja. Alles vorbei, ja. Alles vorbei.
Und es wird viel schief laufen. Also man darf nicht denken, gerade, wir haben, muss dazu sagen, wir haben beide gestern schon über das heutige Thema gesprochen. Und warum wir überhaupt darüber reden, ist, weil wenn ich Gründern oder Gründerinnen so ein bisschen zugucke, wie sie ihre Firmen leiten oder aufbauen oder whatever, dann ist es alles immer so Erfolg und du musst durchhalten. Und
Meine Erfolgsstory. Ich war unattraktiv.
Viel Geld und jetzt läuft und die Idee ist geil und guck hier mein tolles Produkt an und alles läuft so toll und hier ist mein Investor und bliblablub und du denkst dir dann so, ja, schön für dich, aber man darf halt nicht vergessen, dass 80% aller Startups in Deutschland gegen die Wand fahren. 80%.
Kultur, ja.
Es sind 80% in den ersten 3 Jahren.
In den ersten 3 Jahren.
In den ersten 3 Jahren und irgendwie 95% der Startups in der Idee, die kippen schon in der Ideenfindung. Also das, was du mit dem Konzept gemacht hast, da kippen schon die ersten 90-95%, weil sich dann nämlich rausstellt bei dem Schreiben des Konzepts, deswegen ist das so wichtig, dass man während dem Schreiben oder Konzeptionieren denkt so, irgendwie habe ich da was überdacht. Und dann nach diesen 3 Jahren sagt man, dass nur 1 von 10 Startups, dass man sagen kann, dass dieses Startup sich irgendwie tragen kann. Was aber immer noch nicht bedeutet, dass das jetzt super gewinnbringend ist. Weil das darf man auf gar keinen Fall irgendwie denken. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt erzähle. Aber als du auch die Firma gegründet hattest, hast du dann auch gesagt, ja, ich zahle mir dann das und das Gehalt aus. Und ich musste dann halt mega lachen, weil ich halt dann zu Leila gesagt habe, aha, du willst dir also direkt so ein Gehalt auszahlen. Also
man muss dazu sagen,
hatte mir gar nichts ausgezahlt.
Also ich kann da, mir stört es überhaupt nicht, da total transparent zu sein. Also ich musste mich entscheiden, als ich die Firma gegründet habe, ob diese GmbH, die ich gründe, auch meine kompletten Leila Lohfeil-Sachen übernimmt sozusagen.
Ja, ja.
Und dann hätte ich mir halt nur ein Geschäftsführerinnengehalt ausgezahlt, was halt weniger gewesen wäre als das Geld, was ich nur mit Leila Lohfeil verdiene.
Mhm.
Also das hat schon Sinn gemacht, aber jetzt habe ich das halt getrennt. Das heißt, ich habe nur Munir GmbH und mein Einzelunternehmen.
Genau.
Und ich arbeite ehrenamtlich eigentlich 7 Tage die Woche für Munir. Und also ehrenamtlich ist natürlich übertrieben gesagt, aber ich zahle mir kein Gehalt aus und ich stecke mein ganzes Geld in die Firma und die Firma gibt mir kein Geld zurück.
Mhm.
So ist das und so wird das auch noch lange sein, ja. Aber was ich halt total... wo ich mich halt krass verkalkuliert habe, war, dass ich gesagt habe, ja, ich zahle das jetzt irgendwie das Jahr, ne? Also ungefähr, ich habe ungefähr ein Jahr jetzt Geld reingesteckt.
Hm.
Und nach dem Jahr kommt der Launch und dann trägt sich das von alleine. Und da muss ich sagen, ganz, ganz knapp vorbei, auf jeden Fall. Ganz knapp vorbei. Und
was nicht schlimm ist, muss man dazu sagen.
Was nicht schlimm ist. Ja. Aber wir kommen ja auch gleich zu den ganzen Sachen, die bei uns schiefgelaufen sind in der Gründung. Und meine Liste ist auf jeden Fall lange und ich weiß nicht, ob du damit konkurrieren kannst, Toya. Aber bei mir ist echt sehr viel schiefgelaufen. Und ich poste das nicht so auf Instagram und so. Ich rede nicht viel darüber, weil ich das blöd finde, wenn man immer nur negative Sachen postet, immer nur jammert, ne? Aber ich kann wirklich sehr viel jammern. Also ich meine, es ist keine Absicht, dass wir Ende August anfangen, Bikinis zu verkaufen, die erst im September fertig produziert werden. Ne?
Mhm.
Es ist wirklich, wir wurden, glaube ich, von jedem Menschen, mit dem wir zusammenarbeiten wollten, im Stich gelassen.
Ja.
Aber auch so auf übelste Art und Weise. Jetzt gerade, ich weiß nicht, wann ihr diese Podcast-Folge anhört, aber jetzt gerade, während wir diese Podcast-Folge aufnehmen, sind 6 Wochen vergangen, seitdem die Vorbestellungen eingegangen sind.
Ach krass.
Die 3 bis 4 Wochen Lieferzeit hatten und unsere Schnallen von dem Bikini werden blockiert.
Warum? Oh
Gott. Weil die gesagt haben, naja, es kann halt bis zu 2 Wochen dauern, bis das bearbeitet wird.
Oh,
und diese Schnallen sind schon 3 Monate zu spät losgeschickt worden, weil wir unbedingt nachhaltige Schnallen haben wollten. Also es sind so Sachen, die halt einfach, ja, es ist einfach eine Aneinanderkettung von Scheiße, kann man sagen. Und es ist gar nichts so gelaufen. Also unser Produkt ist ganz genau so, wie ich das haben wollte. Und ich habe alles dafür getan, dass wir keine Kompromisse eingehen mussten. Aber die Kompromisse, die dadurch entstanden sind, sind eben, dass wir Ende August irgendwie einen Online-Shop online gebracht haben für Bikinis, wo man eigentlich denken würde, ja, vielleicht wäre früher eine ganz gute Nummer gewesen. Ne? Mhm. Also wer kauft denn bei 12 Grad ein Bikini? Also klar, es geht nicht nur darum, ein Bikini zu haben, sondern es ist einfach ein mega geiles Produkt. Es ist ein größeninklusiver Bikini. Ich finde, er sieht mega geil aus. Es ist genauso, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Aber es sind halt viele Sachen auch schiefgegangen. Und das ist halt irgendwie anscheinend selbstverständlich, dass so eine Produktion sagt, du, wir haben es jetzt nicht mehr vor den Sommerferien geschafft. Wir können danach nochmal sprechen. So, weißt du, das sind halt so Sachen. Ich habe so viel geheult die letzten Monate. Ich habe so viel Stress gehabt. Ich bin seit Wochen krank irgendwie, ne? Weil mir das natürlich auch einen krassen Druck macht, auch jetzt, wo wir schon Produkte verkauft haben und die Leute darauf warten, finde ich das ganz schlimm. Ich habe echt richtig Albträume davon.
Jetzt muss man aber auch dazu sagen, also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es selbstverständlich ist, dass man auch irgendwie was bestellt und dann gefühlt 12 Stunden später klingt der Bote und drückt es dir in die Hand, ne? Das ist natürlich für Menschen wie uns, die self-made alles machen, sehr hart mit dieser Konkurrenz umzugehen.
Und dann kommt noch dazu, halt, dass ich ausschließlich nachhaltig die Sachen produziere und in Europa.
Nachhaltig. Ja. Zum Glück stehe ich auf Kinderarbeit. Oh. Wenn ich meine Kinder nee. Aus Bangladesch nicht
Man hätte. Muss vielleicht auch sagen, dass du auch sehr viel Wert darauf legst.
Ja, natürlich.
Aber dass du halt nicht zum Beispiel nicht alles in Europa produzierst.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und ich verstehe das, Toya.
Ich lasse super viel in China produzieren. Ja. Chinas Weltmacht, ey. Ich weiß gar nicht, wie viel Europa ausmacht auf der Welt. 7%. Ich muss mal ganz kurz Andreas angucken. Kommt das hin? 7% der Weltbevölkerung. Kommt das hin in Europa? Ja, nick einfach.
Dann schauen wir gleich mal in der Diebe-Bibel nochmal nach.
Dann wirkt das schlauer. Aber China ist Weltmacht und China ist ein super Land, um zu produzieren. Ich hasse auch übrigens, da kann ich Hass auch schon mal sagen, es gibt super viele Leute, die auch überhaupt keine Ahnung haben von Herstellung und Produktion und die quasi nur China hören und dann automatisch sagen, ja, das ist scheiße.
Aber es sind halt auch die meisten Menschen, ne? Die
ja,
keine Ahnung
halt,
haben von
aber
Produktion.
Das ist halt
muss
Quatsch.
Sagen.
Es ist halt einfach Quatsch. Jeder, der sich schon mal irgendwie mit einer Produktion, egal welches Produkt es, auseinandergesetzt hat, der sollte wissen, dass China quasi Number One Herstellungsland ist. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich habe auch keinen Bock, mir irgendwie von Uiguren, die in irgendwelchen Lagern gehalten werden, Sachen produzieren zu lassen. Also menschenunwürdige, unethische Bedingungen. Aber auf sowas achten wir ja. Es gibt nicht ohne Grund Siegel, die sowas gewährleisten. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wir beide keinen Investor und keine Investorinnen haben und alles selber machen. Und das bedeutet einfach, dass jeder Schritt und jeder Euro, der irgendwo reingesteckt wird, es bedarf einfach sehr viel Arbeit, Anstrengung und manchmal ist das Geld nicht da. Und dann wird man als kleiner Produzent, als kleine Firma auch mal wirklich ganz hinten angestellt.
Mhm.
Weil einfach die großen Firmen da das Sagen haben. Das ist einfach so. Und das tut mir natürlich wahnsinnig leid, wenn dann der Endkunde, die Endkundin darunter leiden muss. Aber ich glaube, deswegen ist es so cool und wichtig, da transparent darüber zu reden, weil das ist ja nicht aus einer Unfähigkeit heraus, dass Menschen jetzt ihr Produkt nicht an den Möpsen haben, sondern weil es einfach so viel Arbeit ist und unvorhersehbare Ketten sind.
Es sind alles Variablen. Es sind alles Variablen. Wenn ein Ding schief geht, dann denkst du dir noch so, okay, cool, ich habe da noch zwei andere im Petto. Aber wenn alle Variablen dann ist es einfach fast unmöglich, Deadlines einzuhalten.
Mhm.
Und das ist halt bei uns passiert dieses Jahr, ne? Also ich freue mich auf die nächste Bikini-Saison. Ich sehe dem Ganzen sehr optimistisch entgegen. Aber es ist wirklich, ja.
Man finanziert bei dir auf jeden Fall eine Idee mit, also eine Philosophie
ja,
mit.
Ernsthaft. Ja, ernsthaft. Das war auch so ein bisschen mein Ding. Ich wollte auch, dass Menschen, die, sage ich jetzt mal, so eine Standardkörpergröße haben, Körpergröße, Standardkörpermaße haben, die jetzt einfach so von der Fashion-Industrie als Standard angesehen werden, dass die eigentlich sagen, ey, ich kaufe mir ein Muniac-Bikini aus Solidarität, ne? Weil es einfach ein größeninklusives Label ist und es steht auch bei uns auf den Etiketten so, wenn du das kaufst, unterstützt du, dass alle Körper sich willkommen fühlen. Weil für mich, ich hätte auch einfach Bikinis machen können, die halt meine Größe haben, weißt du? Mhm. Damit ich endlich was Passendes habe. Aber ich habe halt was gemacht, was es wirklich in allen Größen gibt. Und wenn irgendeine Größe nicht vorrätig ist, wird die halt produziert, ne? Mhm. Und das ist halt ein Minusgeschäft eigentlich, kann ich auf jeden Fall sagen. Und das war mir aber wichtig, dass wir das so machen, weil das einfach, das war der Idealismus dahinter.
Mhm. Das ist auf jeden Fall ein weiterer sehr wichtiger Punkt dieser Firmengründung oder wenn man eine Idee hat, wenn ihr eine Idee habt, ihr müsst zu jeder Tages- und Nachtzeit eure Idee erklären können und Menschen dafür begeistern können eigentlich. Also ihr müsst genau wissen, warum ihr das macht und ich weiß auch, warum ich das mache und was das zu bedeuten hat, was die Philosophie dahinter ist, was die Probleme vielleicht dahinter sind, welche Probleme man damit aufräumt. Ich musste das dieses ganze Milf-Imperium, das habe ich aus dem Gag raus erfunden. Ne? Es gibt eine Milf-Kette, hahaha, ich bin jetzt eine Milf. Aber was an diesem Begriff eigentlich für einen Rattenschwanz dranhängt, da war ich mir überhaupt nicht im Klaren darüber. Und auch mit Milf Cosmetics. Wenn ich das Ding irgendwie Toya Cosmetics genannt hätte, dann kann ich dir aber sagen, hätte ich wahrscheinlich einfacher überall an die Tür klopfen können. Mit Milf Cosmetics, es ist nach wie vor so, entweder die Menschen, mit denen ich dann kommuniziere, die haben keine Ahnung, was es bedeutet. Und die finden dann die Produkte halt schön oder halt nicht und entscheiden demnach, ob sie es nehmen oder nicht. Oder sie kennen es, weil sie Milf schon mal gehört haben, wissen, was es ist und sagen halt dann entweder geil oder hahaha, ist ja witzig. Oder sie sagen, das ist ja scheiße. Das ist ja.
Willst du Milf erklären?
Mega gerne. Also Milf heißt natürlich Mother I'd Like to Fuck. Ist ein Begriff eigentlich aus dem Porno-Bereich. Ist eine Porno-Kategorie. Und ist vor allem bekannt aus American Pie, Stiflers Mom. Wurde quasi als MILF tituliert, ist das Stigma, sage ich mal, einer MILF ist eine Frau, eine Mutter, die eigentlich schon, ich sag mal so, Ü40 ist, U50 ist, aber noch fuckable ist. Und ob sie noch fuckable ist oder nicht, das entscheidet halt der Mann, der sich sexuell an ihr ergötzen möchte oder halt nicht. Und das ist was mir super schnell schon sehr aufgestoßen ist, dass, wie das mit allen möglichen Begriffen ist, die von Männern für Frauen erfunden worden sind, dass quasi wieder mal Männer entscheiden können, wann eine Frau fuckable ist, sexy ist, attraktiv ist und wann nicht. Und dass die Frau da selber gar keinen Einfluss drauf hat, ob sie eine MILF ist oder nicht. Und das wollte ich den Männern wegnehmen. Ich wollte wegnehmen und den Frauen diese Entscheidung selber überlassen, zu sagen, ob sie sich als MILF fühlen oder halt nicht. Und es ist auch scheißegal, wie alt. Und es ist auch scheißegal, wie man aussieht. Weil man kann es einfach selber bestimmen. Und aus dem Aspekt, weil ich einfach weiß, natürlich auch von mir selbst, dass viele Frauen nach so einer Geburt als Mutter eine Phase haben, vielleicht auch eine lange Phase, in der man sich selber nicht so attraktiv fühlt. Weil man als Mutter vielleicht oft den Stempel hat, ja gut, jetzt ist sie halt eine Mutter, jetzt ist sie sexuell einfach nicht mehr Teil der geilen Gesellschaft.
Ja, und noch mehr als das, eigentlich ist so eine Geburt eigentlich ein großer Cut auch in deiner Sexualität.
Definitiv.
Und die wiederzufinden, erfordert auch sehr viel Arbeit und genau. Geduld und auch sehr viel Zeit.
Genau.
Ganz unterschiedlich viel Zeit. Und das finde ich eigentlich noch viel krasser, so dass man halt diese Sexualität, also seine eigene Sexualität so kurz verliert und dann sie wiederfinden muss und dann ist sie vielleicht auch anders als vorher.
Und sie ist vielleicht auch anders und dieser Prozess auch mit diesem neuen Körper, den man definitiv hat, man hat als Mutter einen anderen Körper als vorher, in welcher Hinsicht auch immer. Bei manchen sind die Brüste irgendwie anders, bei manchen ist die Haut anders, der Bauch, man hat vielleicht Dehnungsstreifen oder nicht, vielleicht ist die Vulva fühlt sich anders an, die Haut ist anders, Haare anders, alles Mögliche. Es gibt 1000 verschiedene Sachen, die anders sein können. Und mit vielen Dingen muss man sich mal erst arrangieren. Manche stört das gar nicht, dass der Körper anders ist. Für manche ist das furchtbar. Manche brauchen ewig, um den neuen Körper kennenzulernen. Und ich wollte einfach mit MILF Cosmetics eine Pflegeserie für Frauen haben, die quasi auch ein Zeichen sein sollen, dass man sich und den eigenen Körper akzeptieren kann. okay finden kann. Man muss den nicht sofort lieben, man kann ihn auch einfach erstmal in Ordnung finden, aber man kann sich mit ihm auseinandersetzen. Und mich hat im Zuge dessen nämlich auch schon immer gestört, dass die meisten Schwangerschaftsprodukte für Mütter oder halt nach der Schwangerschaft die Produkte sich damit auseinandersetzen, wie man diese Probleme sofort wegbekommt. Mhm. Wie zum Beispiel diese Dehnungsstreifen oder dass man quasi ganz viel ölen muss, damit diese Dehnungsstreifen gar nicht erst entstehen. Ich sag halt, fuck it. Es ist total egal, ob die kommen oder nicht, ob die bleiben oder nicht. Das ist wurscht. Es ist okay, wenn die da sind. Du musst dich auf jeden Fall nicht schlecht fühlen und musst auch keine Angst davor haben, weil dein Körper einfach eine Meisterleistung vollbracht hat. Und deswegen ist so ein bisschen der Hintergedanke da, dass man da ein bisschen empowernd auch ist. Und was mich auch noch gestört hat, und der letzte Punkt, ist, dass diese Pflege für Mütter und Schwangere, das ist ein Staubprodukt in den Regalen. Du gehst da ins Babyregal in der Drogerie, du gehst zu den Babys und kaufst quasi für dich als Frau Produkte, die dich selber pflegen sollen. Und das sind dann irgendwelche apothekerhaften Plastiktupen, die oft lieblos sind oder mit irgendwelchen Bärchen drauf fürs Babydesign. Ich bin aber kein Baby, ich bin eine Frau. Und ich habe, nur weil ich schwanger oder befruchtet wurde, nicht mein Sinn für Design und für schöne Sachen verloren oder mein Sinn für Nachhaltigkeit, dass ich will, dass das Produkt irgendwie hochwertig ist oder so. Und das ist auch so ein Ding, was mich stört. Ich sag halt raus aus der Nische, rein in den Alltag. So.
Ey, aber gerade während du so über so Körperakzeptanz und so gesprochen hast, ist mir aufgefallen, wie krass nah eigentlich Muniac und MIF Cosmetics sind. In voll vielen Punkten auch. Mhm. Ne? Weil eigentlich alles, was wir machen wollen, ist halt so den EndkonsumentInnen das Gefühl zu geben, dass sie okay sind. Weißt du? Mhm. Und eigentlich dieses ganze patriarchale, Konsum antreibende Strukturenverhalten eigentlich zu brechen und zu sagen, nee, es ist alles okay, du musst jetzt hier nicht dich verändern, sondern die Sachen, die Produkte müssen sich verändern oder die Leute um dich herum müssen sich verändern. So, das ist alles okay. Mhm. Komm erstmal klar damit, wie du bist und dann kannst du dir überlegen, wie du sein willst.
Ja, total. So, weißt du?
Das ist echt, das finde ich voll schön. Das finde ich richtig schön.
Ja, total. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch, weil das werde ich zumindest oft gefragt, so ja, ein Bauchöl für 35 Euro, ja gut, ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ob das gerechtfertigt ist. Ne? Ey, man darf nie vergessen, deine Bikinis, die kosten jetzt auch nicht 20 Euro. Ne?
Nee,
man
darf Oberteil halt, kostet 105 Euro. Ich kann euch sagen, ich mache damit nicht wirklich Gewinn.
Das ist nicht wenig und ich finde, man kann das ruhig mal transparent irgendwie aufdecken. Ey, natürlich sind die Produkte, die ich jetzt zum Beispiel, ich kann es ja nur von meiner Seite sagen, das sind keine Drogerieprodukte im finanziellen, wirtschaftlichen Sinne. Die sind sicherlich teurer als das. Aber wir sind eine mini-kleine Firma mit mini-kleinen, also im Vergleich zu anderen Kosmetikbranchen, Firmen will ich sagen, mini-kleine Auflagen, wir können diese großen Auflagen gar nicht stemmen. Ey, wenn ich irgendwie L'Oreal wäre oder Garnier oder weiß es ich was oder Weleda, dann könnte ich auch 1 Million Bauchöle produzieren lassen und würde dann viel kleinere Produktionskosten haben. Das kann ich aber nicht, weil ich alles selber bezahlen muss, weil ich jeden Euro da wieder reinstecken muss und bin dann leider, wir haben es vorhin schon gesagt, ganz hinten in der Nahrungskette. Und es ist einfach teuer, diese Maschinen anzuschmeißen. Mhm. Dann können die nicht, da kommt die Lohnherstellerei nicht zu mir und sagt, ach, die arme Toya mit arme MILF Cosmetics, ach, das schenken wir der mal. Nee, ich habe mich genauso an die Preise zu halten wie alle anderen auch. Nur, dass ich leider da halt dann viel höhere Preise zahlen muss. Und deswegen ist es so schwierig und so zermürbend manchmal als kleine Firma, mit den großen Fischen mitschwimmen zu wollen.
Ich habe eine richtig gute Idee. Ich finde zumindest, dass sie richtig gut ist. Und zwar, wenn wir die Folge veröffentlichen, wollen wir auf Instagram so ein bisschen so kleine Unternehmen taggen. Gerne auch female founded. Weil ich glaube, dass viele Hörerinnen auch von uns vielleicht so kleine Mini-Startups haben, die sie gerne so ein bisschen bewerben würden.
Und ja, falls muss ihr, ja kein Startup
falls
sein.
Ihr, ja, also oder falls ihr einen Etsy-Shop habt oder ja, sonst genau, irgendwas, ne? Genau. Tag das vorbei, Unternehmen, ja. Instagram-Post von der aktuellen Folge. Und ich würde voll gerne, wollen wir einen Rabattcode einfach raushauen? Nur für die Folge, für eine Woche.
Ja, klar. Ja? Vibers-Rabattcode,
ja,
oder was?
Der ist einfach Vibers bei uns in den Shops.
Und wie viel?
ich kann da nicht mehr als 5% machen. Das ist einfach, ich habe keine so hohe Marge. Kann mir das nicht leisten.
Okay, das ist natürlich bei dir ein komplett anderer Schnack. Also ich glaube, mein Buchhalter bringt mich um. Mati hört die Folge ja eh nicht, ne?
Nö.
Also ich glaube 20% ist schon okay.
20, echt?
Ja.
Wow, okay, cool. Kauf trotzdem bitte bei beiden Shops.
Ihr müsst beides kaufen.
Ey, ganz ehrlich, wenn ihr jemanden kennt, der bald ein Kind bekommt, ne? Schenkt einfach einen MILF Cosmetics Gutschein. Verkauft ihr Gutscheine oder nur?
Ja,
Boxen?
Natürlich.
Ja? Und einen Muniac Gutschein, weil das ist, glaube ich, so dieses Regenerationsprogramm für frisch gewordene Mütter oder Menschen mit Uterus.
Voll. Also MILF-Cosmetics.com oder MILF-Shop.com, Vibers, ihr bekommt 20%. Und Leila.
Bei Muniac.de. Muniac wird MONIAC.de geschrieben.
Genau, und weil du gesagt hast, für alle Mütter und Schwangeren, bei dir ist einfach für alle, die einen Körper haben eigentlich.
Ja, eigentlich für alle, die einen Körper haben. Aber ich finde halt so, weil wir jetzt gerade so über diese Zeit nach der Geburt auch gesprochen haben, oder du hast gerade darüber gesprochen, um zu sagen, haben mit MILF Cosmetics, ich hätte mir einfach gewünscht, dass meine riesigen, schmerzenden Stillbrüste einfach ein Zuhause gefunden hätten nach der Geburt. Deswegen ist mir das gerade einfach nur krass aufgefallen. Aber ich habe wirklich was in allen Größen, auch für unterschiedliche Brüste, also für unterschiedlich große Brüste.
Köpfchen.
Ja, Köpfchen. Oder auch wenn man irgendwie eine Brustamputation hat oder so, kann man sich einen anfertigen lassen bei uns.
Muniac, coming home.
Coming home, okay. Make waves, aber okay. Cool. Also, ich glaube, wir sind so ein bisschen fertig. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne auf Instagram stellen. Wir sind da ziemlich transparent, was das angeht. Was mir nämlich auch echt krass aufgefallen ist, als ich gegründet habe, war, dass Leute, die schon gegründet haben, ganz oft so ein großes Geheimnis darum machen, was man alles irgendwie, was die Schritte sind, was man alles tun muss, was man alles anmelden muss, wo man irgendwelche EORI-Nummern herkriegt oder sonst irgendwas.
Ganz ehrlich,
oder
Lena,
was man überhaupt braucht.
Weil ich das alles verdrängt habe, weil es so eine Scheiße war. Ich habe alles vergessen und verdrängt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie irgendwas geht.
Ja, aber gefühlt ist es so ein bisschen auch so Gatekeeping, oder?
Ja.
So, also, dass die Leute so sagen, ja, dass sie auf der einen Seite so tun, als ob alles einfach ist und auf der anderen Seite so... kriegst du nirgendwo so eine
ich hab's geschafft, erarbeitet dir den Scheiß selber.
Ja, genau. Ja. Du musst jetzt selbst mit jeder Hürde, die kommt, merkst du, dass du wieder irgendwas noch nicht wusstest, was du haben musst, was du erst aber merkst halt, wenn es dann soweit ist und du es nicht hast.
Ja.
Wenn
ja.
Sachen im Zoll liegen und du nicht reinkommst.
Also bitte, stell dir bitte keine Fragen, wie irgendwas geht, weil ich habe die meisten Sachen vergessen. Ich kann so Coaching-Tipps geben, so schöne philosophische Coaching-Tipps.
Alles Mindset.
Aber alles, so was so Bürokratie angeht, bitte frag das Leila oder frag das Matti. Oder
ja,
einfach beim Amt.
Genau, aber postet das auf Instagram bei uns, in die Kommentare zu dem Beitrag, weil dann können wir sehen, dann kannst du Matti fragen.
So machen wir das. Dann habt eine schöne Woche. Ey, viel Erfolg bei allem, was ihr in Angriff nehmt. Egal, was es ist, wenn ihr auch einfach nur weiterhin angestellt sein wollt, dann ist das auch richtig geil. Das kann der richtige Lebensentwurf sein. Man muss nicht immer alles selber machen. Wenn ihr es aber selber machen wollt, dann viel Erfolg. So,
bis nächste Woche. Tschüss.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True-Crime-Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe.
Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit.
Mhm.
Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt's eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist ja auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.